Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du darin die Mitte bist. Ja, und ich bitte dich, dass wir dich immer mehr erkennen, so wie wir es gerade gesungen haben. Amen. Was ist Glück? Im Lauf der Geschichte haben sich schon viele Menschen, auch kluge Köpfe, darüber den Kopf zerbrochen oder überlegt, was es ist. So hat Goethe zum Beispiel gesagt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Abraham Lincoln hat gesagt, die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Der Duden gibt gleich 4 Bedeutungen für Glück an. Es ist also gar nicht so einfach zu sagen, was Glück ist, oder? In einer Umfrage im Jahr 2018 zum Thema Glück, da gaben etwa 40% der Österreicher an, dass Gesundheit das größte Glück für sie wäre. Gefolgt von Familie haben, Freunde haben. Und ich glaube, in der heutigen Zeit würden diese Frage nur etwa zwei, drei Jahre später viel mehr beantworten mit, ja, Hauptsache gesund, das ist das größte Glück. Das ist mein größtes Glück, das Wichtigste. Das Streben nach Glück ist übrigens auch als Freiheitsrecht in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aufgenommen worden. Was ist denn nun Glück? Die Jahreslosung von 2014 hieß, Gott nahe zu sein ist mein Glück, Psalm 73, Vers 28. Etwas frei übersetzt. Heute geht es um den Psalm 16. Und auch dieser Psalm geht in diese Richtung. Und das Thema lautet heute, Jesus, mein einzig wahres Glück. Und ich lese uns den Psalm 16 einmal vor. Und vorweg vielleicht noch eine Bemerkung. In manchen Bibelübersetzungen steht vielleicht das Wort Miktam. Hier bei Schlachter ist es auch so. Und das ist nicht ganz klar, welches Wort, wie das übersetzt wird genau. Luther hat dieses Wort, ein ähnliches Wort hergeleitet und hat ein goldenes Kleinod so übersetzt. Das ist nicht ganz sicher, aber auf den Inhalt stimmt es auf jeden Fall. Das steht im Psalm 16. Ein Miktam von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all meinen Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Soweit unser Text. Wir können aus unserem Psalm heute 4 wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, Jesus, mein einziger Herr. Zweitens, Jesus, mein wunderbares Erbteil. Drittens, Jesus, mein ständiger Begleiter. Und viertens, Jesus, meine vollkommene Freude. Und bevor wir direkt in den Psalm einsteigen, noch ein paar allgemeine Hinweise. Der Verfasser ist David. Es ist nicht ganz klar, zu welcher Zeit er diesen Psalm geschrieben hat, ob er schon König war oder noch nicht. König von Israel. Es ist ein messianischer Psalm, der auf Jesus hinweist. Wir kommen gleich noch etwas genauer darauf zu. Wir haben hier auch dann drei Ebenen, die das Verständnis etwas schwierig machen. Ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht und habe da echt mir lange, lange den Kopf zerbrochen, wie, wo, was passt. Und wir haben zum Beispiel die erste Ebene, das Leben von David, seine Beziehung zu Gott. Dann das Leben Jesu. David weist hier prophetisch auf das Leben Jesu hin, auf seine einzigartige Beziehung zum Vater im Himmel. Und dann haben wir natürlich die dritte Ebene, das ist unser Leben. Was hat dieser Psalm mit unserem Leben zu tun? Denn Gottes Wort ist ja nicht irgendwo geschrieben als nette Lektüre, sondern Gottes Wort möchte Veränderung in unserem Leben bewirken. Und dann ist noch wichtig eben, warum ist dieser Psalm denn jetzt ein messianischer Psalm? Lasst euch von dem vielen Text nicht erschrecken. Ich sehe gerade, da ist er nicht ganz drauf, aber das Wichtigste ist drauf. Also dieser Psalm wird im Neuen Testament zweimal zitiert, einmal von Petrus und einmal von Paulus. Von Petrus in der Pfingstpredigt, gleich in Apostelgeschichte 2 und das obere, sieht man nicht, das Unterstrichene, das ist unser Text, unser Predigttext und wichtig ist unten, was noch dicker gedruckt ist und unterstrichen ist, wo Petrus David als Propheten bezeichnet, der vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet hatte. Und Paulus zitierte unseren Psalm in der Apostelgeschichte 13 in einer Predigt in Antiochia. Er bezog diesen Vers auf Jesus. David, so sagt Paulus in seiner Predigt, David hatte die Verwesung gesehen, aber Jesus nicht. Psalm 16 ist also ein messianischer Psalm, der auf die Auferstehung Jesu hinweist. Der erste Punkt, Jesus, mein einziger Herr. David hatte eine ganz besondere Beziehung zu Jesus, zu dem Herr, zu seinem Gott. Gott sagte von David, er ist ein Mann nach meinem Herzen. In den ersten vier Versen, da sehen wir diese Basis, diese Grundlage für diese besondere Beziehung. Die Beziehung zu Gott. Es geht um das Bekenntnis zum einzig wahren Gott. Das ist die Basis. Die Bekenntnis zum Herrn. David wusste, es gibt nur einen Gott und mit diesem wunderbar großen, allmächtigen, liebenden und heiligen Gott darf ich Gemeinschaft haben. Ich darf ihm absolut vertrauen. Ich darf mein Leben ihm ganz hingeben. Ob es mir gerade nicht so gut geht, wirklich dreckig geht, ich werde verfolgt oder ob es mir gut geht. Er hat alle Höhen und Tiefen auch durchlebt. Und voll Vertrauen ist auch die Bitte in Vers 1, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. David hatte große Probleme, er wurde jahrelang verfolgt vom König Saul. Und darum hatte er für sich die Entscheidung getroffen, ich will mein Leben vollkommen an den Herrn ausliefern. Gott, du bist mein Herr, das war sein Bekenntnis. Seine Unterordnung unter die Herrschaft Gottes. Er wusste, es gibt für mich nichts Gutes außer dir, so wie es hier in der Übersetzung bei Schlachter heißt. Elberfelder übersetzt, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und dabei geht es um Gott selbst. Nicht, du machst mich glücklich. Was viele Eheleute denken, wenn sie in die Ehe starten, mein Ehepartner ist dafür da, mich glücklich zu machen. Das Ich ist im Zentrum. Nein, du bist mein Glück. Gott, der Herr im Zentrum des Lebens. Und David wusste, Gottes Gnade ist viel mehr wert als alles Glück dieser Welt. Und dies war sein Anliegen, sein Leben lang. Aber auch David sündigte. Wirklich perfekt hat dies nur unser Herr Jesus vorgelebt. Er hatte diese vertrauensvolle Beziehung, diese Unterordnung unter den Willen des Vaters. Für ihn war das Schönste und das Beste, in der Gemeinschaft mit dem Vater zu sein. Wie ist es bei dir und bei mir? Ich sehe bei mir und bei uns Menschen generell so die Gefahr, dass wir fragen, ja, was habe ich denn davon? Was springt bei mir da heraus? Bei allen Dingen. Vielleicht auch bei der Beziehung zu unserem Herrn. Aber in der Nähe unseres Herrn, wenn wir ihn als unser größtes Glück ansehen, dann werden solche Fragen, solche Überlegungen völlig überflüssig. Das verblasst alles. Bist du bereit, all in zu gehen? Alles auf eine Karte zu setzen? Dein Leben wirklich voll und ganz Jesus anzuvertrauen? In Höhen und Tiefen? In allem, was im Leben auch so kommen mag? Dein Leben voll auf Jesus zu bauen und zu sagen, Jesus, du allein bist mein Herr. Nur du bist mein Glück, du bist das Beste, was ich im Leben haben kann. Oder das Beste, was mir passieren konnte, wenn man die Entscheidung schon getroffen hat. Wir haben dann in den Versen 3 und 4 zwei Konsequenzen. Bei Jesus kann niemand neutral bleiben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man erkennt diesen Herrschaftsanspruch Jesu über das Leben an oder eben nicht. Wir haben die erste Konsequenz, diese Verbundenheit mit den Gläubigen. Der Stefan hat es vorhin schon vorgelesen. David wusste sich verbunden mit den Heiligen, mit den Edlen im Lande, mit denen, die auch gesagt hatten, Gott, du bist mein Gott. Und wir sind hier, wir sind gemeinsam versammelt hier. Und viele von uns, vielleicht alle, haben das schon gesagt. Ja, Herr, du bist mein Gott, ich möchte mit dir leben. Und wir sind nur aus einem Grund hier, weil Jesus der Sieger ist. Wir feiern heute auch die Auferstehung Jesu von den Toten. Es ist der Sonntag, darum kommen wir zusammen. Und David wusste sich verbunden. Es ist schön, wenn auch wir uns verbunden wissen mit unseren Glaubensgeschwistern. Und auch viel mehr hat Jesus sich verbunden gewusst mit seinen Nachfolgern. Denken wir nur an das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, wie er für seine Nachfolger und sogar für uns gebetet hat. Wir haben dann die zweite Konsequenz, und zwar Abgrenzung zum Götzendienst in Vers 4. In Vers 4 werden die beschrieben, die eben gesagt haben, nein, Gott hat keinen Anspruch auf mich. Er ist mir egal. David beschreibt sie so, sie werden zahlreiche Schmerzen haben. Sie laufen einem anderen Gott nach, anderen Göttern. Aber Gott ist ein heiliger Gott. Er möchte seine Ehre mit niemandem teilen. Er möchte unser ganzes Leben, unser ganzes Herz, nicht nur halb. Er möchte uns ganz. Darum wollte David keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Er sagt, ich beteilige mich nicht an ihren Opfern, ich nehme ihren Namen noch nicht mal auf meine Lippen. Für uns bedeutet das nicht, dass wir die Menschen, die noch nicht mit Jesus leben, meiden sollen, dass wir auf Abstand gehen sollen mit ihnen. Denn gerade sie sollen ja noch das Glück in Jesus kennenlernen, finden. Aber es bedeutet schon für uns, dass wir uns von diesem gottlosen System, von dem gottlosen Treiben der Welt distanzieren. Und auch von Menschen, wenn wir in der Gefahr sind, dass sie uns von Jesus wegziehen. Dass wir uns abgrenzen. Auch Jesus machte klar, es gibt nur zwei Wege. Es gibt den großen, den breiten Weg, wo ganz viele gehen. Den Weg zum Verderben. Ein Weg ohne Jesus. Und es gibt diesen schmalen Weg, der nur durch eine enge Pforte zu erreichen ist. Der Weg des Lebens, nämlich mit ihm. Was ist dein Glück hier auf dieser Erde? Worauf setzt du deine Hoffnung, gerade in diesen bewegten, herausfordernden Zeiten? Worauf setzt du deine Hoffnung? Gibt es Dinge oder Personen in deinem Leben, die dir wichtiger sind als Jesus? Dann kläre deine Beziehung zu Jesus wieder neu. Wir sind aufgefordert zum Bekenntnis, Jesus, mein einziger Herr. Zweitens, Jesus, mein wunderbares Erbteil. David wusste, Gott ist mein ganzes Glück. Und wir haben jetzt in den Versen 5 bis 6 diese Beschreibung der Beziehung. Sie wird nochmal mehr beschrieben. David sagte von Gott, du Herr bist mein Erbteil. Und hinter diesen Worten, ich habe es hier fett markiert, Erbteil und Los, Messschnüre und Erbe, da steckt dieses Bild von der Landverteilung. Von der Landverteilung in Israel. Das Volk Israel war durch Gottes große Macht, durch Zeichen und Wunder aus Ägypten heraus ausgezogen. Von der Sklaverei befreit. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung hat das Volk Israel das Land Kanaan eingenommen. Und dann wurde unter Josua das Land verteilt. Und die Stämme westlich vom Jordan, 9,5 Stämme, 2,5 hatten schon östlich des Jordans das Land erhalten. Die anderen Stämme, die bekamen ihre Gebiete durch Los. Und da konnte es vorkommen, dass ein Los vielleicht nicht ganz so wertvoll war wie das andere. Vielleicht war es etwas fruchtbarer, mehr am Fluss gelegen, weniger Berge. Ich weiß nicht. Jedenfalls, David wusste, er war mit der Zuteilung seines Loses zufrieden, sehr zufrieden. Es war ein schönes Erbe, eine liebliche Gegend. Und er sagte dies, weil Gott sein Erbteil war, weil er Gemeinschaft mit Gott hatte. Ja, was gibt es Besseres im Leben? Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Jesus hatte eine noch viel intensivere, innigere Beziehung zum Vater im Himmel. Vollkommene Gemeinschaft zu jeder Zeit. Zeit mit dem Vater war für ihn das Kostbarste. Sogar in der Nacht, vor dem Aufstehen, allein auf einem Berg. Auch allein letztlich im Garten Gethsemane in der Nacht, bevor er getötet wurde. Jesus wollte nie etwas für sich erwerben. Er gab sich voll und ganz hin. Er dachte nie an sein eigenes Recht. Er tat alles aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dir und zu mir. Vollkommen demütig, selbstlos, gehorsam. Und wie ist es bei uns? Gott hat auch uns ein kostbares Erbteil gegeben. Ein wunderschönes Los. Besser als jedes Los im Lotto, auch wenn es ein Sechserlos ist. Viel schöner, viel kostbarer. Die Gemeinschaft mit ihm. Ihr Lieben, im Leben von uns Gläubigen gibt es keinen Zufall. Es gibt auch kein blindes Schicksal. Gott, der Vater, hat uns erst für dieses Erbteil tüchtig gemacht. Das lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 1. Da heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Ja, und wie hat er das gemacht? Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ihr Lieben, Gottes Reichtum ist unendlich groß. Es reicht für alle, die ihr Leben vollkommen auf Jesus setzen, ihr Vertrauen auf Jesus, den Herrn setzen. Bedingungslos. Gott hat genug vom Besten, vom ewigen Leben. Wir dürfen dieses wunderbare Erbteil haben durch Jesus. Jesus selbst ist zu unserem Erbteil geworden. Jesus, mein wunderbares Erbteil. Drittens, Jesus, mein ständiger Begleiter. In den Versen 7 bis 8 sehen wir praktische Auswirkungen der Gemeinschaft mit Gott. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Unser Glaube ist keine bloße Theorie. Er muss sich im Leben bewähren. Und unser Herr tut alles dafür, dass er uns dabei hilft. Gott handelt im Leben der Gläubigen. Er ist kein ferner Gott. Wir sind ihm nicht egal. Gott greift ein. Und diese Tatsache führte David zum Lob Gottes. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Und dieses Wort Innere, das meint eigentlich die Nieren. Die Elberfelder Bibel übersetzt es so mit Nieren. Die Nieren galten als Innerstes des Menschen, als Sitz des Gewissens. Und auch die Nieren sind für uns Menschen ein wichtiges Organ in unserem Körper. Ein Arzt könnte das jetzt viel besser erklären als ich, aber so grob vielleicht. diese Nieren, die unterscheiden zwischen Schutz und Schadstoffen. Was ist gut für unseren Körper, was ist schlecht? Und sie sortieren aus. Genauso unterscheidet unser Gewissen zwischen Gut und Böse. Zumindest ist es dazu angelegt, wenn es nicht abgestumpft ist. Aber wie können wir uns davor hüten, dass unser Gewissen nicht abstumpft? David hatte dafür ein Erfolgsrezept. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das war sein Anliegen, auch wenn er es nicht immer so umsetzen konnte. Aber David wusste, Gott, der Herr, ist mein Ratgeber. Er wollte immer mit Gott Gemeinschaft haben, Führung für sein Leben bekommen. Und er war sich sicher, dass er nicht wanken würde, dass der Herr zu seiner Rechten war, also nahe bei ihm. Der Herr war sein Beschützer. Aber David kam durch Sünden immer wieder ins Wanken. Nur Jesus war ohne Sünde und nur Jesus hatte ständig diesen engen Kontakt, diese enge Beziehung zum Vater. David wusste, dass er die Hilfe des Herrn brauchte. Im Psalm 21, Vers 8 sagt er, da war er schon König, denn der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. David wusste, in meinem Leben ist alles Gnade. Was bedeutet das für uns? Erstens haben wir unser Gewissen auf Gottes Stimme eingestellt. Man kann das vergleichen mit einem Radio. Wenn ich einen bestimmten Sender hören will, dann muss ich eine bestimmte Frequenz einstellen. Bei dem Radio, das hat eine besonders lange Antenne, sollen die Antenne vielleicht auch ausfahren. Aber man muss die bestimmte Frequenz einstellen, sonst funktioniert es nicht. Hast du dein Lebensradio auf Gottes Frequenz eingestellt? Suchst du Gottes Nähe? In seinem Wort, im Gebet. Zweitens, haben wir unseren Herrn ständig vor Augen? Wenn wir unseren Herrn immer vor Augen haben, dann stehen wir unter seiner Seelsorge, unter seiner geistlichen Kontrolle, unter seinem Schutz. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das in unserer schnelllebigen Welt, in Alltagstrubel, im Corona-Zeitalter? Kennt ihr Eyecatcher? Eyecatcher sind Hingucker, ein Blickfang, oftmals von der Werbung gebraucht, damit wir unsere Blicke genau darauf lenken, was die Werbung uns mitteilen will, nämlich die Kernbotschaft. Du brauchst dieses Produkt. Vielleicht das ist ein Eyecatcher. Ich bin da nicht so gut drin. Ein rotes Kreuz mitten auf der Folie. Hängt an Stellen, wo ihr oft hinschaut, vielleicht am Spiegel, im Auto, in der Dusche, keine Ahnung. Hängt da Bibelverse auf. Und ermutigende Bibelverse oder ein Gedanke, der mir heute kam, was ich auch unbedingt umsetzen möchte, wenn ich mein Portemonnaie aufschlage, dass da ein Bild ist, nicht irgendwo versteckt, sondern wirklich sichtbar. Denkt daran, ihr seid nicht mit Gold oder Silber erkauft, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. 1. Petrus. Will ich umsetzen, habe ich mir schon vorgenommen. Oder ermutigt euch gegenseitig mit Bibelversen, anrufen, Kurznachrichten besuchen, durch anhaltendes Gebet. Jesus lebte uns dies vor. Und immer wieder können wir von ihm lesen, wie er das Gespräch mit dem Vater suchte. Lasst auch uns ständig die Nähe zu unserem Herrn suchen. Und wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann zähle keine Schafe, sondern rede mit dem guten Hirten. In Hebräer 1, 12, Vers 1 und 2 steht, und lasst uns mit Ausdauer laufen, in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es wäre schön, wenn wir alle sagen könnten, Jesus, mein ständiger Begleiter. Und ein letzter Punkt, Jesus, meine vollkommene Freude. Die Verse 9 bis 11 bilden den Höhepunkt in unserem Psalm. diese Verse passen nicht mehr auf David. David war gestorben und hatte die Verwesung gesehen. Das hatte Paulus in seiner Predigt gesagt. Aber Gott hatte David gebraucht. Er sagte diese Verse prophetisch auf Jesus, auf die Auferstehung von Jesu. Und zuerst sehen wir, die Freude am Herrn erfasst die ganze Person. Da heißt es in Vers 9, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, ein anderes Wort für Freude. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Das Wort Herz wird hier für Geist gebraucht. Das ist immer dann der Fall, wenn Herz und Seele gemeinsam gebraucht werden. Unser Herr, Jesus, der blickte im Vertrauen auf den Vater in die Zukunft. Er wusste, dass der Vater ihn versorgte, dass er ihn beschützte. Er wusste, dass der Vater seine Seele nicht im Totenreich lassen würde und dass sein Leib nicht die Verwesung sehen würde. Noch einmal Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, und jetzt kommt's, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Mit dieser festen Hoffnung ging er in den Tod. Der Hoffnung auf die Auferstehung. Dass der Vater ihm den Weg des Lebens zeigen würde. Dass Freude in Fülle auf ihn warten würde. In der Herrlichkeit beim Vater. Wie war es mit David? Es ist schwer zu sagen, wie genau Davids Hoffnung war. Aber er hatte eine Auferstehungshoffnung. Schon ein Psalm weiter können wir lesen. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Im Alten Testament, da gab es schon eine Hoffnung auf Auferstehung. Ganz viele Bibelverse, auch gerade in den Psalmen, wo die Ewigkeit angesprochen wird. Aber ein Beispiel nur noch aus Jesaja 26, Vers 19. Da heißt es, aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Was David zeitlich erhoffte, das wurde in Jesus für die Ewigkeit erfüllt. Und was bedeutet das für uns? Jesus ist für uns den Weg durch den Tod gegangen. Nach 2. Timotheus 1, Vers 10 heißt es, dass er dem Tod die Macht genommen und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Wow. Wahnsinn. Zweitens, wir Menschen sind absolut darauf angewiesen, dass uns der Weg zum Leben gezeigt wird. Und Jesus hat genau dies getan. Er hat uns nicht im Dunkeln gelassen. Er ist für uns zum Weg des Lebens geworden. Und nur dieser Weg führt zu Gott, dem Vater. Drittens, durch Jesus allein können wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen, in den Himmel. Und viertens, in der Gemeinschaft mit dem Vater und nur dort gibt es Freude in Fülle. Die ultimative Freude. Das, was wir uns gar nicht ausdenken können. Ein Freudengefühl, was es hier auf dieser Erde nicht gibt. Für immer. Allein in der ewigen Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und mit unserem Herrn und Erlöser wird unser Hunger nach wahrem Leben, nach Freude, ein für allemal gestillt. Helmut Lampater schreibt in seinem Kommentar, ein schöner Traum? Ja, wenn Christus im Grabe blieb. Nein, tausendmal nein, wenn er wirklich zu unserem Heil und Trost erstanden ist. Ist das nicht wunderbar? Wir haben eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Eine Hoffnung, die uns zu echter Freude führt. Eine Freude unabhängig von den Umständen. Und ist das nicht gerade in unserer heutigen Zeit ein besonderer Trost? Vielleicht bist du am Ende, seelisch, körperlich, hast Angst. Wie geht es weiter? Angst vor der Zukunft. Diese Unsicherheit, die da ist bei uns allen. Dann schau auf Jesus. Mit Jesus haben wir einen Sinn im Leben. Und eine wunderbare Zukunft in Herrlichkeit. Die folgende kleine Geschichte soll dies verdeutlichen. Einer Frau wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Der Arzt meinte, sie haben noch etwa 3 Monate zu leben. Und so hat die Frau sich vorgenommen, ja, ich will alles ordnen. Sie sprach auch mit dem Pastor über ihre Beerdigung, welche Lieder, welche Bibelverse, welches Kleid sie tragen wollte. Sie sprach darüber, dass sie in der linken Hand gerne die Bibel haben wollte. Und dann sagte sie, eines ist mir noch ganz wichtig. Ich möchte in meiner rechten Hand eine Gabel halten. Und der Pastor wundert sich, ja, warum das denn? Und sie erklärte, in all den Jahren war ich oft zum Essen eingeladen. Und wenn dann das Geschirr abgeräumt wurde, dann wurde mir immer mal wieder gesagt, behalte deine Gabel. Dann wusste ich, das Beste kommt noch. Irgendein leckerer Nachtisch, den ich auf keinen Fall verpassen sollte. Ich möchte, dass die Leute, die mich im Sarg sehen, und in manchen Ländern ist es so, dass der Leichnam so aufgebahrt ist, ich möchte, dass die Leute, die mich im Sarg sehen, sich wundern, warum hat diese Frau jetzt eine Gabel in der Hand? Und Herr Pastor, ich will, dass Sie dann sagen, behalte deine Gabel, das Beste kommt noch. Ja, das Beste kommt noch. Für alle, die an Jesus glauben, hast du diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung in dir? Dieses Wissen, mein Leben liegt in Gottes Hand, egal was passiert, egal was kommen mag. Hast du diese Ewigkeitsperspektive in dir? Weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Wer sein Leben Jesus anvertraut, der darf wissen, es wird einmal dieses Leben geben, ohne Sünde, ohne Versuchung, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Corona, dafür aber mit ewiger Freude. Vollkommener Freude. Jesus, meine vollkommene Freude. Ich fasse zusammen. Die Basis unserer Beziehung zum Herrn ist, dass wir ihn als einzigen Gott anerkennen. Durch das Bekenntnis zum Herrn sagen wir, auf dich allein setze ich mein Vertrauen. Jesus, mein einziger Herr. Und unser Herr hat uns ein wunderschönes Erbteil zugeteilt, nämlich die Gemeinschaft mit ihm. Jesus, mein wunderbares Erbteil. Es ist entscheidend, dass wir bei allem unseren Herrn stets vor Augen haben. Er möchte unser Begleiter sein, unser Beschützer, unser Berater. Jesus, mein ständiger Begleiter. Und egal, was uns im Leben begegnet, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Jesus ist für uns in diesen Tod gegangen, aber er ist nicht dort geblieben. Er ist auferstanden, er lebt. Halleluja. Er wartet im Himmel auf uns mit ewigen Freuden. Und das ist nicht eine Vertröstung nur aufs Jenseits. Nein, er möchte auch hier und im Heute in deinem Leben wirken, dir tiefen Frieden geben, Freude geben, was nur er tun kann, gerade in diesen Zeiten. Eine Freude, die niemand sonst geben kann auf dieser Welt, einen Frieden. Darüber dürfen wir uns schon jetzt freuen. Jesus, meine vollkommene Freude. Wir dürfen somit wissen und bekennen, Jesus, mein einzig wahres Glück. Amen.